Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hi.
Heute haben wir eine ganz besondere Folge, um direkt mal reinzustarten, weil ich auch ein bisschen aufgeregt bin.
Du bist aufgeregt? Weshalb?
Tage wie heute sind für mich seit Jahren immer etwas ganz Besonderes.
Oh wow, wenn ich wüsste, um was es geht. Oh. Fashion Week ist nicht.
Aber es ist Online-Shopping-Tag.
Aha. Wie konnte es auch anders sein?
Ja, aber natürlich nicht irgendein Online-Shopping, sondern heute ist der 18. April und somit kam die neue H&M-Designer-Kooperation auf den Markt.
Hey, ja, das stimmt.
Und das führt uns zum Folgenthema von heute, nämlich wir haben ein Kooperations-Special. Und deshalb erscheint die Folge auch schon eine Woche vorher.
Ja.
Genau, ich würde erstmal in das Thema Kooperation von H&M allgemein starten, bevor ich auf die heutige eingehe. Fashion Brands und Luxusunternehmen setzen verstärkt auf Designer-Kooperationen, die Produkte mit dem Branding mehrerer großer Marken kombinieren. Aber nicht nur High-Fashion-Marken nutzen die Möglichkeit für neue Produkte, auch Influencer, Beauty-Firmen oder Lifestyle-Brands nutzen diese Chancen. Der Erfolg gibt den Firmen recht, dass diese Strategie aufgeht. So sind solche Kollektionen weltweit oft rasch ausverkauft und erzielen hohe Wiederverkaufswerte. Doch woran liegt das und was bringt das eigentlich? Das besprechen wir beide heute.
Oh, ich freue mich. Tolles Thema.
Erinnerst du dich noch an die allererste Designer-Kooperation von H&M? Welcher Designer war das?
Das war Karl Lagerfeld.
Richtig, das war Karl Lagerfeld. Die erste Designer-Kooperation und zwar im Jahr 2004. Das war so ziemlich die erste große Kooperation, die überhaupt so wahrgenommen wurde. Und es gab einen unglaublichen Run damals auf diese Kollektion. Und es war auch nur der Start zwischen einem Designer oder einer Designerin und der Modekette H&M. Sie legte nämlich den Grundstein für zahlreiche weitere Designer-Kooperationen. Es folgten unter anderem Zusammenarbeiten mit Margiela, Versace, Balmain, Kenzo und im letzten Jahr Mugler.
Also Balmain hat mich damals total umgehauen. Das hat mich richtig extrem getriggert. Ich habe mir nichts gekauft, zwar damals noch viel zu teuer, aber da gab es einen grünen Mantel mit goldenen Knöpfen und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Und wenn ich ihn heute sehe, dann weiß ich, boah, den hätte ich gern gehabt. Und Margiela, weiß ich, da haben wir ja selber etwas. Also wir haben diese Teile aus dieser Kollektion ja tatsächlich uns dann über entsprechende Secondhand-Plattformen gekauft. Aber das war auch eine tolle Kollektion.
Margiela kannte ich damals noch nicht, als die Designer-Kooperation rauskam. Beziehungsweise hatte ich ihn nicht so auf dem Schirm, wie ich es jetzt habe. Wäre jetzt diese Designer-Kooperation, würde ich verrückt werden und mir wahrscheinlich alles kaufen. Jedoch habe ich dennoch sehr, sehr viele Teile aus der Designer-Kooperation.
Ich bin damals im H&M gewesen und da gab es noch dieses Print-Magazin von H&M, also H&M-Magazin. Ich habe mir das damals da mitgenommen, konnte man da ja so einfach so einsacken. Und da war diese Kooperation abgebildet. Also ich kannte damals die Marke auch nicht und ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich grundlegend sehr begeistert war. Und da gab es so eine Jeans, die war so überlappt und so diagonal vorn im Schritt. Und die war schon so unisex und das hat mir extrem gut gefallen. Aber ich hatte gar keine Ahnung, um was es dabei ging. Und im Nachhinein ist es tatsächlich eine der besten Designer-Kooperationen, die es so gab.
Das finde ich auch. Ich hatte selber auch viele Teile damals geshoppt. Also ich habe mich wirklich, wie wir es auch in dem einen Instagram-Post auf unserem Channel Lost on Planet Fashion, wie ich es da in dem Interview schon gesagt hatte, habe ich mich wirklich nachts 0 Uhr oder manchmal, wenn die 2 Uhr rausgekommen ist, hingesetzt. Ich habe mir einen Wecker gestellt, habe schon 15 bis 30 Minuten vorher mich an den Rechner gesetzt. Und dann ging das los und dann wollte ich die Teile und ich hatte sehr, sehr viele Sachen. Ich hatte was aus der Kooperation mit Victor und Rolf, Stella McCartney, Jimmy Choo, Versace und vielen anderen mehr.
An die Victor und Rolf kann ich mich tatsächlich auch erinnern, an den TV-Werbespot. Der war toll, weil da dieser Zwillingseffekt genutzt wurde. Also Victor und Rolf sind ja ein Designer-Duo und die haben in diesem Werbespot da gespielt mit diesem Zwillingseffekt. Das fand ich richtig, richtig stark.
Von der Viktor und Rolf Kollektion war ich auch mega begeistert. Ich hatte mir damals einen Mantel gekauft, den habe ich viele, viele Jahre getragen. Es waren super schöne Teile aus den Kooperationen und man muss sagen, es war natürlich für jemanden, der noch nicht so viel Geld hatte oder generell nicht viel Geld hat, eine gute Möglichkeit, an Teile zu kommen, von denen man sonst nur träumt.
Genau, das offeriert ja im Grunde genommen auch diesen Weg in Luxus-Fashion, also sich ein kleines Stück für einen deutlich geringeren Preis als ein Originalteil, sich wirklich mal ein Designerstück zu kaufen.
Ja, das war ja auch so. Letztes Jahr gab es ja die Kooperation mit Mugler und diesen ganz klassischen Mugler-Body, den man kennt, mit den transparenten Einsätzen. Dem bin ich ja auch nachgejagt. Den wollte ich ja auch unbedingt, weil ich dachte, jetzt kriege ich diesen Body aber weitaus günstiger, als wenn ich mir ihn normal kaufen würde. Und das ist natürlich immer super. Jedoch hat man das Original. Ich weiß nicht, ob man sich dann so freut, wenn das Teil so ähnlich dann bei H&M zu finden ist.
Ja, das stimmt. Das kann durchaus passieren. Aber Mode ist ja für alle da und das ist ein ganz großer Vorteil. Und mittlerweile gibt es ja sehr viele Wege und Möglichkeiten, wie man auch günstiger zu Luxusmode kommt. Es ist natürlich immer etwas aufwendiger, wenn man das möchte, aber solche Kooperationen bieten da einfach viele Möglichkeiten. Und natürlich, wer sich das Original geleistet hat, der muss damit klarkommen. Das ist eben einfach so.
Gut, Zwischenfrage. Stell dir vor, also es wird nie passieren, weil Rick Owens zum Beispiel ja immer gesagt hat, dass er niemals mit H&M kooperieren würde. Aber nehmen wir an, er würde es tun in einem kleinen Gedankenexperiment. Und dann würde es deine Abstract Boots oder irgendetwas anderes, Schuhe, die du hast und liebst, die du dir teuer geleistet hast, würde es dann bei H&M geben. Wie wäre das denn für dich?
Das würde mich schon nerven. Ja. Aber es hilft halt nichts.
Das stimmt. Ich habe mich gefragt, wenn es die Rick Owens Kiss Heels da auch gäbe, das würde mich auch sehr, sehr nerven.
Boah, das wäre hart. Ja. Das wäre richtig hart.
Ja. Wenn doch plötzlich diese Schuhe, die doch sehr auffällig sind und wo man schon immer Blicke bekommt, wenn ich damit unterwegs bin, wenn die plötzlich so für viele Personen verfügbar wären und dann die man ganz oft sehen würde, das fände ich auch nicht so toll. Aber eher, weil es eher so ein Exklusivteil ist, also was nicht viele kennen oder was man nicht oft sieht.
Aber das ist generell ein Effekt von Trends im Allgemeinen, dass man immer diesen Wunsch nach Individualisierung hat. Und wenn man einen eigenen Stil hat zum Beispiel und dann wird dieser eigene Stil plötzlich zum Trend, natürlich nicht durch einen selbst, sondern so allgemein. Wenn der zum Trend wird, dann ist es schon oft so, dass man eher das Gefühl hat, jetzt sehen alle gekleidet aus wie ich, statt dass man sich denkt, oh, endlich gibt es auf dem Markt die Produkte, die ich schon immer wollte. Also ich glaube, dieser Effekt ist deutlich stärker als, wie gesagt, dass man denkt, ja, zum Glück gibt es jetzt gerade alle möglichen Teile, die mir auch persönlich gefallen.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber Karl Lagerfeld war ja im Nachhinein gar nicht zufrieden mit der Zusammenarbeit zwischen H&M und ihm.
Woran lag das?
Das lag daran, dass H&M auf einen klassisches Vermarktungskonzept gesetzt hat, nämlich der künstlichen Verknappung. Das bedeutet, dass es zum einen zu wenig Stores mit Ware gab, als auch die dann nicht ausreichend mit Artikeln ausgestattet waren. Und der Online-Shop konnte damals auch dem Ansturm nicht standhalten. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es wurde ja medial darüber damals sehr stark berichtet. Es kam im Fernsehen, in den Nachrichten, H&M hat die Designer-Kooperation mit Karl Lagerfeld gestartet und dann wurden die Massen gezeigt, wie sich teilweise die Leute um die Teile gerissen haben. Also sie sind wirklich reingestürmt in diesen Laden und haben sich gegriffen, was sie kriegen konnten. Hauptsache sie hatten was und das war schon wirklich krass. Man sollte jetzt denken eigentlich, dass H&M das bedauert und dass man daran arbeitet, dass es besser ist. Aber ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass ich dann immer 0 Uhr oder 2 Uhr vor dem Rechner saß. Das hatte natürlich den Grund, dass daran nichts geändert wurde. Es war weiterhin so, dass es sehr verknappt war und auch die Server regelmäßig da zusammengebrochen sind. Und eigentlich, wenn du nicht Punkt 0 Uhr oder 2 Uhr oder wann auch immer online warst und deine Teile schon in mehreren Tabs offen hattest und dann schnell Warenkorb und bezahlen und dann waren die halt weg, dann hast du sie nicht bekommen. Dann waren die innerhalb von Minuten ausverkauft.
Künstliche Verknappung kennt man ja auch vor allem von Luxusunternehmen wie zum Beispiel Louis Vuitton oder Hermès. Die wenden dieses Konstrukt ja schon über Jahrzehnte an, dass sie einfach einen höheren Exklusivcharakter wollen und diese Begehrlichkeit dieser Produkte einfach extrem steigern wollen.
Wo wir beim Thema künstliche Verknappung sind, Hermès, die Birkenbeck, ist natürlich sehr, sehr begehrt, ist auch einer meiner absoluten Traumtaschen. Es ist quasi die eine Bag of Interest. Die ist wirklich ein unerreichbarer Traum, von dem ich auch weiß, dass er unerreichbar bleiben wird.
Wenn du 27.000 Euro hinlegen kannst, dann wird das vielleicht möglich, oder?
So leicht möglich wird es nicht. Denn kleiner Fun Fact am Rande, ich will da gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber aktuell gibt es zwei Frauen oder zwei Personen, die gegen Hermès klagen, weil die keine Birkenbag bekommen. Und zwar ist es so, dass man, wenn man diese Tasche haben will, dass man sich erst zu einer Art würdigem Käufer erwiesen haben muss oder das erreicht haben muss. Man muss also quasi Käufe schon getätigt haben, regelmäßig, und eine gewisse Sache von Hermès haben oder einen gewissen Kleidungsstil auch haben, damit man überhaupt auf die Liste der Menschen bekommt, die diese Tasche bekommen. Und dagegen klagen auch gerade zwei Personen, die diese Tasche haben wollen, aber sich dann nicht erst hochkaufen wollen.
Es ist schon krass, dass die Leute darum klagen, die Tasche noch haben zu wollen, wenn das Unternehmen einen ja wohl offensichtlich abweist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich toll, dass diese Personen sich für die Rechte einsetzen, für Gleichberechtigung. Das ist natürlich super, aber selbst wenn du diesen Rechtsstreit gewinnst, willst du dann immer noch diese Tasche? Ich hätte dann echt die Nase voll davon.
Ja, ich finde es auch gar nicht gut, dass Hermès das so macht. Ich verstehe das Exklusiv-Ding, aber ist es nicht schon exklusiv genug anhand des Preises? Also es wird sich ja nicht jeder eine 27.000 Euro Tasche kaufen können.
Und das ist ja nur der Einstiegspreis.
Ja, das ist der Einstiegspreis. Nach oben sind ja gefühlt keine Grenzen gesetzt.
Vor Jahren bin ich in Mailand auf einer Modemesse gewesen und da gab es so Vintage-Stores auf diesen Messen und da standen sie, diese Taschen.
Hast du sie also live gesehen?
Ich habe sie live gesehen, hinter Glas.
Ich wollte gerade fragen, konntest du sie anfassen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt war mir nicht klar, was das für eine Tasche ist. Ich habe die ganzen Tücher gesehen, da gab es eine Tonne, also so eine richtige Krabbeltischtonne und da waren, die ganze Tonne war voll mit solchen Tüchern von Hermès. Das wusste ich schon, was das ist. Aber ich wusste nicht, dass es da auch noch die Taschen gab. Irgendwann habe ich es verstanden und mich daran erinnert, dass ich doch damals da mal war. Naja, ich bin kein großer Fan.
Ich weiß, dass du die Tasche nicht magst.
Naja, das stimmt nicht. Ich mag sie nicht, aber...
Du bist kein Fan.
Genau, ich bin kein Fan.
Ja, gut. Wir wollen gar nicht abschweifen. Handtaschen gibt es in der aktuellen Designer-Kooperation, die heute an den Start gegangen ist, etwas weniger. Rock und H&M, das ist die aktuelle Designer-Kooperation. Und das offeriert natürlich, mit wem zusammengearbeitet wurde. Rock Hwang ist ein angesehener südkoreanischer Designer, der ist in Texas aufgewachsen und hat an der Central St. Martin School in London seinen Abschluss gemacht.
Beste Schule.
Weißt du denn, wer da auch schon studiert hat?
Ja, Stella McCartney, Alexander McQueen und John Galliano sind, denke ich, die bekanntesten Designer. Beste Schule.
Ja, genau. Nach dieser Ausbildung an der Schule arbeitete er für namhafte Marken wie Celine, Louis Vuitton und Chloé. 2016 gründete er dann sein eigenes Label, Rock. Ebenfalls in London. Wang hat sich schnell einen Namen für seine herausragende Schneiderkunst und seine schmeichelhaften Kleider mit anpassbaren Silhouetten gemacht. Und in den H&M-Kooperationen, wissen wir, sind ja meistens die besten Looks des Gastdesigners zu finden. So auch hier. Und nun möchte ich dich da ein bisschen in dieses Universum reinziehen. Nee. Denn ich sitze heute schon nervös vor dem Rechner, um dann meine Teile zu bekommen. Und jetzt schau du dir doch mal meine Highlights an.
Ja, oh, es freue mich. Ja, damit. Look Nummer 1. Ein All-Black-Look. Sieht aus wie erstmal ein großer Mantel, ist es aber offensichtlich nicht. Und zwar ist es ein Blazer, zweireihig, und ein asymmetrisch geschnittener Rock. Dazu Pumps, die offensichtlich so halbtransparente, wie so Silikonriemchen haben. Und ich denke, das Offensichtlichste ist, dass das Model einen Gürtel trägt, einen doppelreihigen Nietengürtel oder Ösengürtel. Tolle Silhouette, sehr taillenbetont durch den Gürtel nochmal. Leicht überschnittene Schultern sehe ich hier. Dazu silberfarbene kugelförmige Ohrringe und einen Aktenkoffer in Weiß.
Ja, der Aktenkoffer, der gefällt mir wirklich richtig gut. Er ist auch von der Innenaufteilung, das sieht man dann auf den genaueren Bildern von der Kollektion. Von der Innenaufteilung ist er auch sehr schön.
Mhm, okay.
Der Blazer, den du beschrieben hast, ist tatsächlich ein kurzer Wollmantel.
Ah ja, genau. Und der Rock, das ist ein blessierter Rock, sehe ich gerade nochmal. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Tolle Silhouette, sehr ruhig, etwas rockig, aber sehr elegant.
Das werde ich mir nicht bestellen.
Schade.
Nächster Look.
Das ist ein All-Over-Beige-Look. Eine Art Trenchcoat-Zweiteiler, also ein Rock und eine Kurzjacke. Insgesamt sieht es aber dann doch aus wie ein All-Over-Trenchcoat. Dann gibt es einen dreireihigen Gürtel in der Taille. Ebenfalls, also der ist ebenfalls mit diesen Ösen und in Schwarz. Ist wahrscheinlich Leder. Und es ist tatsächlich so eine Art Dekonstruierung des Trenchcoats mit verschobenen bzw. versetzten Knopfleisten, aufgesetzten Taschen. Und ich glaube auch, dass man die Jacke sozusagen auf verschiedene Art und Weisen tragen kann. Ja, und relativ breite Manschetten. Das Model trägt eine coole Brille, die gefällt mir gut, so wie iCat-Brillen. Und dann noch die gleichen Perms wie aus Look 1.
Das ist ein Look, den ich richtig schön finde. Da überlege ich, ob ich mir den bestelle.
Ich finde ja immer bei Kurzjacken im Trenchcoat-Bereich, wenn die das so nachahmen, dann haben die oft das Problem, dass denen die Taille fehlt. Durch diesen gebundenen Gürtel finde ich das hier aber sehr gut, weil das eben dann doch wieder sehr weiblich aussieht. Und das gefällt mir persönlich immer gut. Weil ein Trenchcoat, der ist ja doch immer meistens ein bisschen oversize und etwas robuster so in seiner Art und Weise. Und, aber hier wirkt es doch sehr weiblich und dennoch richtig cool und strong.
Ja, das finde ich auch. Ich finde auch den Rock wirklich sehr, sehr schön. Nächster Look.
Das Model trägt ein Kleid. Die Story des dekonstruierten Trenchcoats geht quasi weiter. Mehrere Knopfleisten im unteren Rockbereich. Und wir finden das Plissé wieder. Es ist eine Art Bustier. Es hat also ein kleines Lederbustier mit so einem Herzausschnitt. Und darüber sitzt aber quasi nochmal aus dem Trenchcoat, wahrscheinlich Baumwollstoff, eine Knopfleiste mittig. Steht zu Sorgen drüber. Das hat so diesen Lagenlook-Effekt. Und wir finden auch wieder diesen Gürtel. Der ist diesmal nur ein Gürtel sozusagen, aber auch mit den Ösen. Der ist offensichtlich nicht Leder, sondern eben das Trenchcoat-Material. Dazu eine silber- und goldfarbene Kette. So eine Metallperlenkette. Finde ich sehr gut.
Und meinst du, das wird ein Teil, was in meinen Warenkorb landet?
Das kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
Ja. Wird es auch.
Bin immer mit so Bustier-Teilen immer etwas im Zwiespalt. Gern sitzen sie nicht gut. Das ist oft ein Problem, finde ich. Aber es sieht super aus. Gefällt mir sehr gut.
Ich finde es auch. Ich finde das sehr, sehr schön im Außenbereich mit dieser Doppellagigkeit und diesem Leder drunter. Das gefällt mir so gut.
Ich bin ja auch ein Fan von diesen dekonstruierten Bekleidungsstücken. Das heißt also, wenn man sich ein eigentlich bestehendes Kleidungsstück nimmt und es in ein anderes verwandelt. Die Idee sieht man hier, wie gesagt, diese Trenchcoat-Idee, den nochmal zu zerteilen, den aufzugreifen und diese Elemente neu zu verbinden. Und so wirkt es, als hätte man diesen Trenchcoat genommen und an dieses Kleid angetackert, angebracht. Und das gefällt mir. Dadurch entstehen so verschiedene Bewegungen, Volants und Ebenen. Und diese Schichtungen, die machen das Teil sehr, sehr spannend. Gefällt mir.
Nun kommen wir zum nächsten Look.
Das ist insgesamt auch wieder ein All-Over-in-Black-Look. Wir finden offensichtlich nochmal diesen blasierten Rock, den wir schon aus Look 1 kennen. Hier sieht man jetzt auch nochmal, wie er quasi funktioniert. Der hat nämlich im oberen Bereich, also im Taillenbereich, einen schräg angesetzten Gürtel, der mit Sicherheit auch so bleibt, beziehungsweise vielleicht ist das ja auch das, was du gesagt hast, dass sich diese Silhouette verändern lässt. Das war ja so dieses Merkmal des Designers so generell. Hier aber jetzt quasi so sehr asymmetrisch getragen und ein Bustier-Top. Ähnliche Herzform wie bei dem Look Nummer 4 mit diesem Lederanteil hier, aber in Baumwolle offensichtlich und asymmetrisch. Das heißt also, der eine Bogen über der Brust ist etwas höher und dann gibt es einen kleinen tiefen Ausschnitt wie ein Auge, sage ich mal. Und das Model trägt, ich weiß nicht, ob das an dem Oberteil dran ist, offensichtlich ja, nochmal so Ärmelchen. Ja, auf Schultern sind frei.
Ja, das ist ein Body. Also ist ein Body und die Ärmel sind am Body.
Hm. Ja, finde ich gut. Sieht sehr elegant aus, aber auch ein bisschen sportlich. Ist eine witzige Mischung.
Meinst du, etwas davon wandert in meinen Warenkorb?
Ja, ich denke mal, der Body.
Richtig.
Hast ja schon gesagt, aus Look 1 kommt nichts hier rein in deinen Warenkorb. Wobei nee, der Rock schon cool ist.
Der Wollmantel kommt nicht rein, habe ich gesagt. So. Es hat sich nur auf den Wollmantel bezogen.
Ah. Hm.
Bei den Röcken bin ich mir absolut noch nicht sicher, weil ich die alle toll finde. Ganz ehrlich, ich finde die alle super. Ich mag dieses Gürtelthema, was immer wieder auftaucht. Also es sind so viele Teile mit Gürteln und auch so ein kleiner Doppelgürtel. Ja, sehr, sehr schön.
Na, ich bin gespannt, wenn das Paket kommt.
Der arme Postbote hat dann viel zu schleppen.
Ja, der wird wahrscheinlich an dem Tag einige H&M-Pakete ausliefern.
Nun der nächste Look. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst.
Okay, es ist für mich jetzt mehr oder weniger keine große Überraschung. Es ist ein All-Over-Look. Und zwar ein Blümchenmuster in Blau, Grün und Beige. Sieht ein bisschen aus wie Omas Decke. Ein Kleid mit langen Ärmeln, beziehungsweise noch entweder Handschuhen, ja doch, es sind noch Handschuhe und offensichtlich Strumpfhosen. Genau, ein eckiger Ausschnitt, der aber quasi dann in so einem ganz leichten Bogen, in so einem Herzausschnitt nochmal endet und ist, wie gesagt, so, ich mag es nicht gern sagen, ja, aber doch, es ist eine Art Balenciaga-Look. Der untere Rockbereich ist auch nochmal plissiert. Ich finde den, also ich weiß, dass du den mit Sicherheit nicht bestellen wirst.
Warum?
Du bist nicht so der Blümchentyp. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein.
Hast du recht.
Die Kette ist geil.
Ja, die Kette ist spitze.
Mit den Ohrringen. Perlen, also große, große Metallperlen und auch die Ohrringe sind ebenfalls die gleich großen Perlen. Ist toll. Jetzt gleich leichte Kritik. Leider ist der H&M-Schmuck in seiner Qualität, der ist nicht so geil.
Nein, aber alle Schmuckteile, die es in dieser Kooperation gibt, finde ich sehr, sehr schön.
Ja?
Ja, ganz, ganz schlimm. Auch die Ohrringe, ist alles an dem Schmuck gefällt mir. Da muss ich wirklich mir vorher überlegen, was möchte ich und was nicht. Das wird ganz furchtbar werden.
Alles. Ich springe mal zum nächsten Look.
Spring zum nächsten.
Das ist auf jeden Fall bester Look. Na gut, für mich war Look 1 auch schon sehr, sehr gut, aber das finde ich gut. Also, Schwärmerei. Es ist ein Corsagen-Oberteil und ein Rock. Fast all over in beige. Bin mir unsicher, ob das ein Lederimitat ist oder ein Stoffgewebe. Kann man jetzt hier nicht erkennen. Was ich aber sehr gut erkennen kann, ist, dass wir hier eine vollständige Applikation finden. Nämlich, es sind so halbrunde Kugelperlen in Silber, Metall. All over. Richtig cool. Und dann hat der Rock, der ist quasi, nimmt nochmal diese Plissé-Idee auf, also diese Falten-Idee und hat ein bisschen so, auch sind, weiß nicht, ob das Kellerfalten sind, aber es sieht sehr, sehr geradlinig aus. Wir haben auf der einen Seite nochmal so ein angesetztes Stoffstück an dem Rock dran in Schwarz und er ist auch wieder sehr, ja, dekonstruiert, also mit verschiedenen Ebenen und verschiedenen Höhen und verschiedenen Längen vor allem. Und das Bustier-Oberteil ist all over mit diesen halbrunden Silberkügelchen versehen. Sehr cool, gefällt mir gut. Die große Perlenkette in Metall ist in Gold und Silber. Genau, die Models tragen fast alle immer die gleichen Schuhe mit diesen transparenten Riemchen.
Glaubst du, der Look wird in den Warenkorb wandern?
Ja, also ich hoffe. Ich bin gespannt.
Ja.
Ja,
ich glaube, ich muss vorher nochmal wirklich tief in mich gehen, damit es nicht zu sehr eskaliert.
Ach, das glaube ich nicht. Einfach Warenkorb voll, bestellen, anprobieren und dann behalten.
Das kann passieren. Ja, was sagst du also insgesamt zu der Kooperation beziehungsweise zu den Looks, die du gerade gesehen hast? Also würdest du sagen, es ist eine gelungene Kooperation? Würdest du sagen, da sind Must-Haves dabei? Was denkst du?
Also die Outfits und die einzelnen Teile und auch die Looks insgesamt gefallen mir sehr gut. Es ist sehr schöne Mode und sehr tragbare Mode. Das finde ich auch sehr wichtig. Wiederum ist es ausreichend individuell. Aber ich glaube, dass insgesamt der Erfolg der Kollektion nicht so hoch sein wird wie bei anderen Kooperationen von H&M. Das wird vor allem daran liegen, dass der Designer einfach in unseren klassischen Breitengraden nicht besonders bekannt ist. Und das ist natürlich immer ein Merkmal. Jetzt kommt die Kollektion natürlich weltweit auf den Markt und ich denke mal in Frankreich, Südkorea und Amerika, London eventuell, wird die Kollektion deutlich besser ankommen. Aber in Deutschland, da werden viele das nicht mal auf dem Schirm haben vielleicht und nur die krassen Fashion-Freaks.
Anders als ja vielleicht letztes Jahr mit der Kooperation mit Mugler, der ja sehr bekannt ist, oder schon bekannt her, wo es ja, glaube ich, schon einen großen Run oder eine große Vorfreude auf diese Kollektion gab. Du guckst zu zweifeln, denkst du es nicht?
Doch, ich denke schon, klar, also Mugler ist natürlich bekannter durch die Parfüms. Das Modelabel an sich ist für viele auch heute noch kein großer Begriff, aber dennoch war der Erfolg sicherlich damals größer. Das lag aber auch daran, dass die Entwürfe auch nochmal krasser waren. Die waren ja auch schon sehr sexy. Das zieht nun mal in der Öffentlichkeit auch nochmal mehr. Diese Kooperation ist nicht sexy. Cool, aber nicht sexy.
Wie gesagt, ich werde auch genau gucken, was in meinem Warenkorb landet und was nicht. Es gibt, wie gesagt, nur zwei Taschen. Einmal die Aktentasche, die du gesehen hast, und einmal eine Art Aktenmappe. Also so eine Mappe, die du so aufziehst und wo du dann Papier reinlegen kannst.
Okay, ja.
Und es gibt noch so eine durchsichtige, wie eine Art Beutel, der komplett transparent ist und wo mit so schwarz ganz leicht so eine, wie so eine Anleitung drauf gezeichnet ist. Mhm. Catcht mich leider nicht so. Also ich hätte mir so taschenmäßig, hätte ich mir mehr erhofft. Und der kleine Koffer, also der Aktenkoffer, der ist relativ teuer dafür, dass man ihn vielleicht nicht so im Alltäglichen trägt wie eine, ich sag's mal, Standardhandtasche.
Kennt man denn die Preise schon im Allgemeinen?
Ja, kenne ich.
Also wir nehmen diese Folge 6 Tage vor Veröffentlichung der Kollektion auf. Nur mal so als Background-Information.
Soll ich dir mal Preise nennen?
Ja, hau mal raus.
Also der bedruckte Aktenkoffer kostet 199 Euro.
Halleluja.
Dann zum Beispiel dieser Nietenrock, ja, mit dem Nieten-Corsagentop. Das, ja, ist übrigens aus Wolle, also aus einem Wollmix. Da kostet der Rock 249 Euro, mhm, und das Corsagentop dazu 99 Euro.
Gibt es auch was für Männer?
Es gibt auch was für Männer, selbstverständlich. Ich kann dir mal kurz die Looks zeigen, so zum Drüberschauen. Mhm. Ich kann... Allerdings, da sind wenig Highlights dabei gewesen, deshalb hast du keinen Männerlook von mir gesehen. Das habe ich nicht getan, weil ich nur nach meinen eigenen Interessen geschaut habe, sondern weil ich fand, dass die modischen Highlights bei den Damen weitaus größer waren. Aber da gibt es Schuhe, schau mal.
Ja, die Schuhe gefallen mir, sind elegante Männerschuhe in Leder, also so Slipper. Und die haben eine sehr kantige, dicke Sohle unten, die etwas breiter ist als der eigentliche Schuh sonst. Aber insgesamt, auch was ich jetzt gesehen habe, ist natürlich die Herrenkollektion. Gibt es auch wieder Trenchcoats und Jacken und spielt natürlich mit den ähnlichen Elementen, aber ist vom künstlerischen Wert sicherlich nicht ganz so hoch. Sehr Streetwear-Basic-mäßig aufgestellt. Ja, für mich bitte nichts mitbestellen.
Wo ich mich nicht entscheiden kann, da soll ich für dich nichts mitbestellen.
Vielleicht die Schuhe. Doch, vielleicht die Schuhe.
Die Damenschuhe, diese Transparenten, sind doch verfügbar. Und schau dir diesen Absatz an.
Ach, das ist eine Schraube mit einer Mutter. Ja, okay. Viel Spaß beim Laufen, auf jeden Fall. Finde ich richtig gut.
Aber es sieht super aus.
Ja,
das stimmt. Dieser Absatz sieht super aus.
Ja, das stimmt.
199 Euro.
Was kosten die Herrenschuhe?
Die Herrenschuhe kosten 249.
Jungs, die bestellen mir. Ich brauche sowieso nochmal. Was bei Nadine die Taschen sind, sind ja bei mir Schuhe. Darüber haben wir ja noch nie gesprochen, ja? Shoes of Interest.
Die Socken kann ich dir auch mitbestellen.
Ja, die haben noch so ein Label dran. Die Schuhe haben hinten auch noch mal so ein Label dran.
Ja, die Schuhe sind gut.
Ja.
Sie sind aber sehr massiv. Also durch diese Sohle, ich weiß.
Bitte was? Massive Schuhe? Das schreckt mich ab.
Nein,
ja,
das schreckt.
Ja, genau.
Das schreckt dich nicht ab.
Ich habe richtig Angst vor denen.
Ich weiß, dass dich das nicht abschreckt. Ich bestelle sie dir gerne mit.
Danke.
Ja, es wird wirklich eine sehr, sehr große Bestellung werden. Mal schauen.
Ich möchte gerne von dir wissen, sind denn Kooperationen noch cool? Und gibt es nicht schon so viele Kooperationen? Brauchen wir noch mehr? Was denkst du darüber? Und vor allem, liebe Hörer und Hörerinnen, was denkt ihr darüber? Sind Kooperationen noch cool? Wir würden uns freuen, wenn ihr auf unserem Instagram-Kanal unter diese Folge kommentiert, ob Kooperationen schon ausgelutscht sind oder ob ihr nicht genug davon bekommen könnt.
Ich bin persönlich ein Freund von Kooperationen, wenn die Kooperation für mich sinnhaft ist. Also wenn sie für mich Sinn ergibt. Auf die H&M-Designer-Kooperation freue ich mich wirklich jedes Jahr, weil es einfach eine kleine Tradition geworden ist, mit den Jahren immer mal zu schauen, okay, welcher Designer ist es diesmal? Was gibt es da so für Teile? Ist da was für mich dabei? Ja, das mag ich auf jeden Fall. Bei anderen Kooperationen finde ich das trotzdem auch noch gut. Wie gesagt, wenn es für mich Sinn ergibt. Welche Kooperation ich toll fand, war die Rick Owens und Aesop. Da bist du ja selber etwas durchgedreht von dieser Kooperation. Ja, wenn ich die Brands mag, finde ich es gut.
Wobei das natürlich eine tolle Kooperation war. Warum? Das liegt daran, dass wir zwei verschiedene Elemente bzw. zwei ganz gänzlich verschiedene Unternehmen zusammengekommen sind. Das war eine Kooperation zwischen einer High-Fashion-Brand und einer Marke, die natürliche Hautpflegeprodukte herstellt. Und das ist natürlich toll, weil es war keine Kosmetikkollektion, es gab Kerzen und Düfte. Und das ist natürlich wirklich was Tolles, weil ein völlig neues Produkt dabei entstanden ist. Und ich finde viele Designer-Kooperationen als nicht mehr so gewinnbringend, da wir meistens sehr viele klassische Elemente zusammenführen. Also es ist vielleicht eine High-Fashion-Brand und dann kommt ein Schuhhersteller dazu. Obwohl ja die High-Fashion-Brand selber schon Schuhe herstellt und der Schuhhersteller bringt genauso schon genügend neue Paar Schuhe raus. Und die Effekte und die Design-Ideen sind meistens doch eher schwach. Also mittlerweile eher schwach. Es gibt auch so Designer-Kooperation, wo ich mir denke, wer profitiert jetzt davon noch am meisten? Ziel ist es ja meistens, neue Kundengruppen zu gewinnen und eine neue Käuferschicht für die jeweilige Marke zu begeistern. Und das mag sicherlich auch bei vielen funktionieren, aber ich glaube, dass doch auch da wieder sehr viel mit dem Marketing gespielt wird, indem man eben geringe Stückzahlen auf den Markt bringt und die Zugänglichkeiten durch Spezialshops, durch nur wenige Shops, wo es verfügbar ist, auch nochmal ganz klar selektiert.
Das meine ich mit, wenn die Kooperation Sinn ergibt.
Was ist die Lieblingskooperation von dir?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe keine Lieblingskooperation, weil mir jetzt spontan nichts einfällt, wo ich denke, ja, das war richtig toll. Ich habe zum Beispiel Schuhe aus der Kooperation von Margiela und Reebok, die wirklich richtig cool sind. Das sind quasi Tabis, Sneakers und aber auch so ein bisschen sandalenartig. An den Seiten sind Cutouts und der Schuh ist eigentlich schwarz, aber sieht aus, als wäre mit einem weißen Pinsel angemalt und es ist quasi ein Reebok-Schuh, in einen Margiela-Design transportiert. Deshalb also Reebok-Schuh, Cutouts, Tabi und eigentlich schwarz und mit weißem Pinsel angemalt. Den mag ich sehr. Ich würde dennoch nicht sagen, dass das meine Lieblingskooperation war, weil ich sonst mir keinen Reebok-Schuh kaufen würde.
Genau, das ist natürlich so ein Effekt, den viele Firmen eben nutzen, dass man eben auf eine andere Marke sozusagen aufmerksam wird. Es gibt ja auch aus meiner Sicht, also ist ganz persönlich gesprochen, aus meiner Sicht Worst-Kooperationen, zum Beispiel Gucci und North Face.
Oh ja, die Kooperation mochte ich auch gar nicht.
Also wie, also das ist doch Wahnsinn. Also mal ganz ehrlich, also kann man sich nennen, welche Käufergruppe trifft es jetzt hier? Also es wird ganz viele Fashion-Fans geben und ich finde das gut, wenn euch das gefällt, das ist toll, aber mich persönlich holt das nicht ab.
Hast du eine Lieblingskooperation?
Ja, also ich als Rick Owens-Fan hatte das ja schon gesagt, das war die Aesop-Kollektion, weil ich dieses Konzept einfach mag, dass dann einfach diese Firma etwas völlig Neues erschafft, das gefällt mir einfach. Ich mochte die Idee, das ist schon etwas länger her und das ist jetzt auch keine klassische Kooperation, das war die Idee von den Berliner Verkehrsbetrieben, die mit Adidas kooperiert haben und einen Sneaker rausgebracht haben, der gleichzeitig als Jahresticket galt. Und das ist eine super Idee. Der sah natürlich auch ein bisschen so aus wie diese Optik des Berliner Verkehrsbetriebe in den Farben. Und natürlich ist es an sich ein klassischer Adidas-Schuh. Aber diese grundsätzliche Idee, das sind zwei völlig konträre Unternehmen, die so partiell an sich nichts miteinander zu tun haben. Aber das ist total, natürlich ist es ein riesen Marketing-Gag.
Aber super, das ist auch was, worauf ich sofort anspringen
richtig
würde.
Cool.
Ja, das
stark.
Ist. Das ist auch was, was sofort so einen Haben-Will-Effekt bei mir auslöst.
Ja, total, richtig gut. Also, und wenn ich dann höre, es ist wieder eine Designer-Kooperation von Adidas und Prada oder sowas. Also, liebe Prada-Fans, liebe Adidas-Fans, ihr seid total, könnt begeistert sein und euch darüber freuen. Aber
du freust dich nicht darüber.
Nein, also ganz ehrlich, also noch einen Adidas-Schuh.
Oder dann einen Nylon-Strap an der Jacquemus-Tasche.
Ja, da haben wir noch Qualitätsprobleme. Ne? Irgendwo muss der Preis, die Preisrange herkommen. Okay, es gibt auch Modemarken, die das Thema Designer-Kooperation auf eine ganz andere Art und Weise betrachten. So zum Beispiel Jean-Paul Gaultier, der seit ein paar Jahren für seine Haute Couture-Kollektion Gastdesigner einlädt. Der Grund dafür ist, dass Jean-Paul Gaultier selbst gar nicht mehr aktiv im Designprozess involviert ist. Das Unternehmen aber gar keinen festen Chefdesigner benötigt, um erfolgreich zu sein. Es profitiert vielmehr von den Arbeiten der Gastdesigner, die sich in der kreativen Designwelt von Jean-Paul ausleben. Sowohl Fans als auch Presse und die Abverkaufszahlen der Entwürfe untermauern diesen Erfolg. In diesem Jahr hat das Unternehmen den belgischen Designer Nicolas Defilis als nächsten Chefdesigner für die Couture von Jean-Paul Gaultier angekündigt. Der Designer Defilis ist derzeit künstlerischer Leiter des französischen Modehauses Courrèges und wird seine einmalige Kollektion für Jean-Paul Gaultier während der Pariser Couture-Woche präsentieren. Der 40-jährige Designer ist nun schon der siebte Gastdesigner für Jean-Paul Gaultier. Defilis ist für seine Kühnheit und Kreativität bekannt. Die Ankündigung löste eine Welle der Begeisterung aus. Defilis selbst äußert sich mit großer Vorfreude auf diese legendäre Zusammenarbeit mit dem Couture-Atelier. Er wird sich, so hat er angekündigt, sehr intensiv mit dem Archiv des Unternehmens auseinandersetzen. Es gab ja auch schon Kooperationen zwischen Olivier Rostand, der ja für Balmain Design, das hat man vor allem, ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr, war das sehr, sehr medienstark. Ja, es müsste letztes Jahr gewesen sein. Oh Gott, bitte schlagt mich nicht. Aber das war ja eine Riesensensation, weil das quasi in dem Jean-Paul Gaultier Haupthaus mitten in Paris stattgefunden hat und öffentlich draußen auf dem Balkon und auf der Straße wurde diese Kollektion gezeigt und Topstars wie Kim Kardashian sind da gewesen und das war ein Riesending, das war eine Riesengeschichte und es waren tolle, tolle, verrückte Entwürfe, die Olivier Rostand da gezeigt hat. Ich zeige dir aber lieber nochmal Entwürfe von Courrèges, also die aktuell betreute Modemarke von Defilis und zeige dir Looks aus der vergangenen Fashion Week aus Paris, die du jetzt nochmal kommentieren darfst.
Da freue ich mich drauf. Es ist ein Mantel, ziemlich unisex. Er ist lang, also wirklich bis zum Knöchel, schwarz mit einem hohen Stehkragen. Und mit hoher Stehkragen meine ich bis zur Nase. Der Mantel hat an der Seite eine Knopfleiste und der Ärmel scheint geschlitzt zu sein, denn die Hand des Models geht in eine Tasche, die, ich würde sagen, in der Bauchnabelregion ist. Also es ist quasi wie eine geschlitzte Tasche und da hat das Model ihre oder seine Hand reingesteckt. Ja, ein schlichter Look, ziemlich, also nicht tailliert geschnitten, ziemlich gerade nach unten. Ja, schön.
Sprich mal über Look 2.
Look 2 spricht mich hingegen enorm an. Es ist ein Kleid und dieses Kleid, ich habe erst gedacht, es ist ein Ribkleid, aber ist es nicht, es ist wahrscheinlich ein Baumwollkleid. Und es hat ganz normal Träger, so 2 cm breit, mit einem Rundhalsausschnitt und einer kleinen Knopfleiste mit 5 Knöpfen. Und unten am Kleid, das ist das Besondere, sieht es aus, also es ist nicht gerade abgeschnitten, es sieht aus, als wäre das Oberteil nochmal gespiegelt nach unten. Das heißt, man findet quasi im Kniebereich wieder diese Träger und diese Knopfleiste. Also es ist knielang und da findet man wieder das Oberteil gespiegelt. Liebe ich sowas. Ist toll. Dazu trägt sie transparente Stiefel, also all over transparent. Was ich auch toll finde, ist, sie trägt Ringe oder es ist vielleicht auch ein riesiger Ring. Es sind nämlich alle 4 Finger, die man sieht, also vom Zeigefinger bis kleinen Finger, ein schlichter silberner Ring an allen Fingern und eine weiße, ganz kleine, schmale Tasche. Richtig hübsch. Wie findest du das?
Ja, also im Grunde genommen ist es ja sehr simpel, weil, wie du schon beschrieben hast, ist es ja so eine Spiegelung. Aber dieser Effekt ist natürlich schon witzig. Ich denke, dass das viele auch etwas schräg finden. Aber ich würde auch gern wissen wollen, wie das ist, wenn man das die unteren Träger sozusagen auch nochmal hochzieht. Dann hat man so einen Doppellageneffekt. Dann ist es wahrscheinlich deutlich kürzer und kann es eher als Top getragen werden. Aber an sich ist das schon auch cool, weil du hast dann zwei Teile.
Man kann, genau, man kann es als Kleid dann tragen und als Oberteil.
Ja.
Gefällt mir total gut.
Mach mal Look 3.
Look 3 ist eine Art Set, bestehend aus einer Jacke mit passender Hose. Die Hose ist aus einem, also Hose und Jacke sind aus einem sehr, sehr glänzenden Material.
Das ist wahrscheinlich beschichtete Denim, so auf Hochglanz beschichtet.
Ja, also
So eine
wirklich.
Lackschicht drüber, ne?
Hochglanz, all over schwarz. Die Jacke ist, ja, es ist eine sehr schlichte Bikerjacke. Auch wieder mit einem geschlitzten Ärmel. Also hier sieht man auch gut, dass da ein Reißverschluss quasi am Inneren des Ärmels angenäht ist, wo das Model dann wieder aus dieser Öffnung dann die Hand rausstreckt und nicht aus der dafür gemachten Öffnung. Das finde ich einen sehr witzigen Effekt. Das hätte ich auch gern. Also so eine Jacke mit so einem Ärmelschlitz finde ich super gut.
Ich hole die Schere. Wir finden bestimmt eine Jacke, wo wir das
Da
machen
musst du aber
können.
einen Reißverschluss dann einnehmen.
Naja, mein Güte.
Okay, dann machst du es.
Na klar.
Gut. Und ein ganz schwarzes, schlichtes Shirt. Bis auf diesen Ärmelschlitz gefällt mir der Look nicht so gut. Ich mag den Schnitt der Hose nicht so.
Warum?
Das ist mir zu standardmäßig ein bisschen. Also es holt mich irgendwie nicht ab. Ich trage ja sowieso lieber mehr Röcke und Kleider. Das kommt wahrscheinlich da hinzu. Es ist schon ein guter Look. So, ich will das gar nicht schlecht reden. Es ist schon ein guter Look. Ist halt sehr, sehr schlicht. Obwohl es so glänzt. Der nächste Look, ich habe einfach mal weitergeblättert, spricht mich schon eher an. Diesmal mit Rock. Ein bisschen länger als knielang. Schwarz. Nicht sonderlich eng anliegend, aber jetzt auch kein Walla Walla Rock. Ich habe wirklich eine Weile überlegt, ob sie nur eine Strumpfhose trägt, aber ich sehe, hier ist eine kleine Sohle dran. Das heißt, es sind so eine Art Sockenschuhe, Stiefel. Es scheinen Overknees zu sein, denn ich sehe kein Ende. Der Rock ist ein bisschen geschlitzt an der Seite und er hat wieder vorne eine kleine Tasche und dazu trägt sie ein weißes Oberteil, so ein bisschen asymmetrisch. An einer Seite ohne Ärmel und so eine schräge Drapierung. Und auf der anderen Seite ist es, als würde sie eine Jacke tragen. Also es sieht dann langärmlich aus und ein anderer Ärmel guckt über dieses Oberteil drüber, als hätte sie von hinten so eine Jacke drüber gelegt. Ich gehe aber davon aus, dass es quasi um den Hals rumgeht und dann die zwei Ärmel bei ihr dran sind.
Das Witzigste ist wirklich, dass sie das mit ihren Händen nachformt, wie sich die Bekleidung eigentlich gerade aufbaut. Es ist schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Wir machen mal ein Video. Irgendwann stelle ich hier heimlich was auf und filme das mal, wie sie so mit ihren Händen um den Kopf geht und aufzeigt, dass der Ärmel fehlt.
Das nee, schon... ich wollte zeigen, dass der Ärmel so drüber gelegt ist.
Ja, ja, aber naja.
Du kannst es auch unheimlich machen.
Ich mache das unheimlich.
Ja, ich mache das
gerne. Ich mache das unheimlich, das ist gut.
Ja, ich mache das gerne für dich nochmal nach.
Ja. Darf ich das ist nicht so spontan. Das geht nicht.
Darf ich das? Also der Look gefällt mir gut.
Ja, beschreib mal weiter.
Das Oberteil möchte ich gern. Das ist toll. Das finde ich gut. Ich mag so eine kleinen Besonderheiten, wie mit dem Ärmel und dem Nicht-Ärmel.
Mir gefällt er ebenfalls gut, weil das doch sehr lässige Eleganz ist und trotzdem hat das ein bisschen Strenge. Also das ist eine ganz coole Kombination, finde ich.
Ja, es ist lässig und elegant zugleich, das stimmt.
Genau, und das hat so ein bisschen was von Jill Sander von früher, also von diesen früheren Jill Sandern, ohne dass es so blazermäßig ist. Aber das ist eine, also wenn man das mal sieht, ist ja auch fast wie so eine Bluse. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man da so als Frau emanzipiert richtig gut auf Arbeit geht mit dem Ding.
Mhm. Also. Kann ich mir auch gut vorstellen. Darf ich zum nächsten Look?
Ja, unbedingt.
Der gefällt mir auch richtig gut. Den würde ich auch tragen. Ein rotes Kleid, ein knallrotes Kleid. Fast auch knöchellang. Auch wieder geschlitzt. Sie hat nämlich jetzt dieselben Socken, Stiefel, Overknee, Schuhe an wie beim Look davor. Aber diesmal in Rot. Und das Kleid hat ebenfalls wieder um den Hals diese Ärmelimitationen. Auf der anderen Seite ist es wieder nur ärmellos. Und es hat ein Cutout im Bereich von dem Hüftknochen. An einer Seite nur, an der anderen nicht. Ansonsten ist das Kleid super schlicht. Es sieht sehr, sehr elegant aus. Es sieht besonders aus, trotzdem es schlicht ist, weil es halt viele kleine Highlights hat, die man entdecken kann. Es ist wirklich wunderschön.
Ja, gefällt mir sehr gut. Mir fällt gerade ein, weil du das sagst, Rot ist tatsächlich so eine ganz spontane Eingebung, dass wir ja auch in unseren Folgen davor ja auch über die Paris Fashion Week gesprochen haben und über verschiedene Kollektionen von unterschiedlichen Designern. Und jetzt reden wir ja auch wieder über eine aktuelle Kollektion, nämlich die Herbst-Winter 24-25. Und ich versuche immer dennoch eine Mischung von verschiedenen Outfits und einem Bandbreite der entsprechenden Kollektion rauszusuchen. Und jetzt schlägt es mir richtig, wie der Blitz schlägt es bei mir ein, ist mir aufgefallen, dass wir doch in fast allen Kollektionen immer 3 Farben haben oder 4 Farben haben, nämlich schwarz, weiß, beige und rot.
Ja.
Wir hatten zwar zum Beispiel bei Givenchy den roten Look nicht mit drin, aber den gab's. Wir hatten den bei Jacques Mus mit drin und wir sehen ihn hier jetzt wieder. Das sind die 4 Farben. Schwarz, weiß, beige und rot. Ich check das nochmal.
Ja, check das mal.
Ich check das nochmal. Ja, ja.
Ich bin absoluter Befürworter, weil schwarz, weiß und auch rot sind Farben, die ich selber sehr, sehr gerne trage. Ich springe zum nächsten Look. Okay, der nächste Look. Krass.
Scheint ein großer Sprung gewesen zu sein.
Ja, ein großer Sprung. Es ist ein Mantel. Nicht nur ein Mantel. Sie trägt wieder den Rock wahrscheinlich, den schwarzen oder einen ähnlichen. Oh, die Socken, Schuhähnlichen Overknees sind diesmal in einem Leder. Man sieht sogar fast die Zehen. So eng sind die, ne? Also so vom Material, das ist wahrscheinlich sehr dünn. Aber trotzdem schöne Schuhe in einem Grau, Leder, ein bisschen glänzend, sehr hübsch. Dann den schwarzen Rock dazu. Dann trägt sie nur einen BH, kann ich nur annehmen, weil der Mantel das meiste hier an Blickfang erhält. Es ist ein Plüschmantel.
Oh mein Gott.
Naja, aber er ist gigantisch. Also er ist wirklich so, es soll nicht böse klingen, aber als hätte man sich irgendjemand
den Monster-Teddy aufgeschlitzt.
Nee, ich wollte sagen, so ein schwarzes Sesamstraßen-Vieh umgehangen.
Vieh. Ich sage, das ist den Monster-Teddy aufgeschlitzt.
Ja, wirklich. Mhm. Also riesiger Mantel, groß, vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, aber interessant ist, der Schlitz ist wieder zu sehen. Also es gibt wieder einen Ärmelschlitz.
Ah ja.
Du musst es also mir wirklich irgendwo reinnähen.
Wir schlitzen. Das hatten wir ja schon, den Trend Schlitzen hatten wir ja auch ja bei Vivienne Westwood gesehen.
Ich mag keine so eine fetten Plüschmantel. Also die Plüschdinger sind auch ziemlich groß. Also sie sind nicht kurz, sondern sie sind ziemlich lang, die Fäden.
Ja, diese Schlaufen. Doch, ich mag den. Ich würde nochmal auf die Schuhe eingehen,
Ja.
die du ja beschrieben hast.
Ja.
Und da fällt mir ein, dass dieses Sockenschuh-Thema, das entwickelt sich ja auch immer weiter. Und offensichtlich sind wir jetzt mittlerweile so weit gekommen, dass wir das Thema Socke und Schuh so weit durchexerzieren, dass wir tatsächlich nur noch unten so 3, 4 Millimeterchen nicht mehr sichtbare Sohle haben. Das sehen wir jetzt natürlich in dieser Kollektion, aber ich erinnere mich vor allem auch an die aktuellen Sockenschuhe von Balenciaga, die ähnlich sind, wo auch schon nichts mehr da ist an sichtbarer Sohle. Und auch Kanye, also Kanye West, hat ja auch jetzt da so ein Produkt gedroppt. Übrigens, die Kritik an ihm ist absolut gerechtfertigt und auch für diese Schuhe, die taugen nämlich tatsächlich gar nichts. Aber das ist schon auch eine spannende Sache. Also vor ein paar Jahren war da ja noch relativ viel Sohle dran und jetzt sind wir da so minimalistisch, dass das nur noch quasi aussehen soll, als hätte man eine Strumpfhose oder einen, ja, einen Strumpf darüber.
Das ist auch gelungen. Ich habe, wie gesagt, ja mehrmals ein bisschen gezoomt auf die Bilder. Es ist so verwechselbar, also hat so eine Verwechslungsgefahr mit einer Strumpfhose, schon sehr beachtlich. Sehr, sehr beachtlich.
Ja, vielen Dank für deine Beschreibung, liebe Nadine. Wir haben ja jetzt uns diese aktuelle Kollektion angeschaut. Und der Designer Nicolas Defelice wird also Gastdesigner bei Jean-Paul Gaultier. Wenn du das jetzt gesehen hast, was glaubst du, wie könnte die nächste Kollektion aussehen für Jean-Paul Gaultier?
Oh, so eine Frage stellst du mir, ja? Es ist sehr, sehr schwer für mich zu sagen, wie das beides zusammenkommen kann, weil Jean-Paul Gaultier ist ja schon eher wilder, also von seiner Mode her, sehr viel Elemente, die er da einbringt. Und das, was ich gerade gesehen habe, ist schon ziemlich konträr dazu. Es ist schlicht und wenig, also keine Muster. Ziemlich elegant und ganz konträr. Ich weiß nicht, wie die Kollektion aussehen wird, wie das beides zusammenkommen wird. Hast du da eine Idee? Oder gibt es schon Bilder von der Kollektion?
Nein, nein,
Nein.
nein, 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 um Gottes Willen. Also die Paris Couture Fashion Week, die ist ja erst am vom 24. bis 27. Juni. Das heißt, da sind auch ein bisschen, ist noch ein bisschen Zeit. Ich gehe davon aus, dass aktuell schon daran gearbeitet wird. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt, weil wir diese sehr klare und nüchterne und sehr, ja, reduzierte Mode sozusagen von Defilis auf diese sehr opulente und sehr bunte, vielfältige, verrückte Welt von Jean-Paul Gaultier trifft. Und das ist doch eine tolle, spannende Kollektion. Da kommen doch zwei, also eine spannende Kooperation, da kommen doch zwei völlig konträre Dinge zusammen. Und ich glaube, das ist wirklich für so einen Design- und künstlerischen Prozess, ist das ja eigentlich so der richtige Kick.
Da ist man jetzt schon neugierig drauf, wie das aussehen wird.
Ja, absolut. Der Mehrwert wird richtig stark sein.
Ich bin wirklich gespannt. Wahrscheinlich werden wir darüber hier in einer anderen Episode sprechen. Zum Abschluss dieser Folge habe ich noch eine Frage an dich. Wir hatten ja jetzt die Special-Folge Kooperation. Und meine Frage ist, gibt es denn eine Wunschkooperation, wo du sagst, das wäre richtig toll, wenn diese beiden Unternehmen oder Designer oder Designerinnen oder was auch immer kooperieren würde. Anmerkung der Redaktion: Hier war eine sehr, sehr lange Pause, die wir rausschneiden mussten,
Du bist die Redaktion.
weil Alexander so lange überlegt hat. Und ja, ich bin die Redaktion.
Ja, ich weiß es. Fiat und Dior, das fände ich geil. Und warum? Ich will beides. Ich will einen Fiat 500 im Dior-Style und ich will dazu Klamotten. Und es darf auch gern mal eine Männerkooperation sein. Ja, das will ich. Das fände ich geil. Na, guckst du?
Ich schreibe meinen Blick gerade.
Sommerkollektion. Es ist nicht dein Blick. Ja, verwundert. Und sie denkt sich so, hä?
Ja, hä?
Stell dir mal ein Fiat 500e vor mit Cabrio mit diesem tollen Dach und darauf das ist das Muster von Dior. Mein Gott, das ist es. Ja, ja, ja. Und die Sitze.
Boah. Hat der Fiat dann auch Dior-Preise?
Das ist, ja.
Okay.
Ich darf den ja auch mal fahren. So ist es ja nicht.
Schicken wir einfach diese Folge mal an Dior und an Fiat und mal sehen, was die machen können.
Und der Fiat 500 sieht ja auch aus wie so eine Saddlebag.
Was?
Naja, diese Grundform ist doch schon sehr ähnlich. Du musst die Tasche nur mal drehen. Hm. Dann ist sie doch.
Ich würde sie gern drehen, wenn ich sie denn hätte.
Ja, ja.
Dann würde ich sie gern drehen.
Das wäre doch toll. Ich bin dafür.
Falls ihr eine Idee habt, wer miteinander kooperieren könnte, dann kommentiert es gerne mal auf unserer Instagram-Seite Lost on Planet Fashion oder schreibt uns eine DM. Wir würden uns freuen, da eure Ideen zu hören, zu lesen. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus.
Ich möchte noch fragen, wenn ihr auch Lust habt, dass wir mehr über Kooperationen sprechen und das Thema noch einmal in einer eigenen Folge vielleicht behandeln, weil das ist wirklich vielschichtig, dann schreibt uns auch das.
Genau. Und ansonsten sagen wir vielen, vielen Dank fürs Hören.
Vielen Dank, liebe Nadine.
Vielen Dank, lieber Alexander.
Tschüss.
Und danke fürs Zuhören.